Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Die Saarfrage beschäftigt sich heute mit den Oppositionsparteien. Nachdem wir bei der letzten Episode uns darüber unterhalten haben, wie stark oder schwach die Regierungspartei sich im Saarland verhält, blicken wir doch heute mal auf die weiteren Parteien. Und ich freue mich, dass wir wieder in der trauten Dreierrunde zusammen sind. Ich darf deshalb herzlich willkommen heißen dich, lieber Christoph.
Guten Morgen.
Und dich, lieber Jorgo.
Ja, lieben guten Morgen.
Wir beschäftigen uns mit den Oppositionsparteien. Christoph, wer ist denn im Saarland Oppositionspartei?
Also wenn ich jetzt ganz ketzerisch unterwegs werde, würde ich sagen, es gibt keine Opposition im Saarland. Warum? Weil die CDU sowieso alles mitmacht. Auf der einen Seite stellt sie sich hin und sagt, diese Regierung ist die schlechteste Regierung, die das Saarland je gehabt hat. Trotzdem sind wesentliche Punkte, beispielsweise das Sondervermögen, also dieser Transformationsfonds, geeint. Die AfD findet nicht statt. Das ist eine reine Protestpartei, wo aber substanzielle Politik nicht stattfindet. Also sie ist nicht in der Lage, die Landesregierung in irgendeiner Form zu stellen. Und ansonsten ist ja im Landtag sowieso niemand. Und außerhalb des Landtages muss man sagen, bei Jeanette Dillschneider habe ich das Gefühl, dass ihr der Job im Bundestag gut tut, was ihre Kompetenz und ihr Auftreten angeht. Also ich finde, sie wächst. Sie ist aber ja auch nicht die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl. Und Linkspartei und BSW sind de facto nicht vorhanden. Also insofern könnte man sagen, Land ohne Opposition.
So, Jorgo, bevor wir jetzt auf einzelne Parteien losgehen, wer ist denn Oppositionspartei im Saarland?
Also im Landtag findet ja nicht wirklich Opposition statt. Das ist eine formale Opposition. Opposition muss ja immer die Regierung kontrollieren. Da gibt es formale Abläufe und da erfüllen die Landtagsparteien natürlich ihren Job. Aber das ist keine inhaltliche Opposition. Eine Opposition, die sagen würde, jetzt muss es mal anders gemacht werden und hier ist der Ausweg. Also beispielsweise das große Thema Wirtschaftskraft. Das Saarland ist ja nach wie vor Nummer eins, aber leider von unten. Rote Laterne der Bundesländer. Wo sind die wirtschaftlichen Konzepte? Da habe ich was gesehen, kürzlich von der CDU. Das war aber nicht zwingend. So. Und das Schöne im Saarland ist, das muss man der Medienlandschaft hier lassen, dass auch die außerparlamentarischen Parteien durchaus gehört werden. Das ist nicht überall so, aber im Saarland gibt es, glaube ich, einen ganz fairen Umgang, sodass also Grüne und auch FDP, wenn sie gute Konzepte haben, durchaus die rüberbringen könnten. Aber auch da, muss ich sagen, hat es Frau Redinger leicht. Ja? Anke Redinger hat ein relativ leichtes Spiel, weil einfach die Kraft sowohl innerhalb des Parlaments, gedankliche, inhaltliche, als auch außerhalb des Parlaments nicht so sensationell stark ist.
So, was machen wir mit der Erkenntnis? Reden wir jetzt über die CDU, über die FDP, die Grünen, die Linken, das BSW und die AfD? Oder sparen wir uns das jetzt?
Ich würde mir das fast sparen, weil die Frage ist ja eine strukturelle Frage. Wie kann ein Land wie das Saarland, das an einem Kipppunkt steht. Interessanterweise kennen wir diese Kipppunkte aus der Nachhaltigkeitsdebatte. Ja, der Kipppunkt beim Klimaziel, der Kipppunkt bei der Biodiversität. Es gibt auch einen verdammten Kipppunkt industrielle Substanz. Und das muss man ja einfach sehen, wenn man hier versucht, inhaltliche Konzepte rüberzubringen als Opposition, dann muss man genau hier die Regierung kriegen. Lässt sie es zu, dass dieser inhaltliche Kipppunkt, nämlich der industrielle Kipppunkt, überschritten wird. Ja, sie lässt es zu. Sie stemmt sich, sie wehrt sich, aber alle Konzepte haben ja bisher nicht geholfen. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, dass hier die Opposition den einen oder anderen Punkt macht und da sehe ich nichts. Und da ist dringend Bedarf. Das kann übrigens von woher auch immer kommen. Ja, das kann auch von einer außerparlamentarischen Oppositionspartei kommen, der bislang noch keiner was zutraut. Und zwar nenne ich da jetzt erstmal keine Namen. Das kann jede Partei sein. Wenn du ein Konzept hast, was dieser Regierung Paroli bietet, weil diese Regierung nicht genug macht, und du verschaffst dir Gehör, und das ist im Saarland möglich, dann hast du eine Chance, wirkliche Opposition zu sein. Aber das sehe ich im Moment leider nicht.
Also mir fehlt so ein bisschen der Ansatz, wer das in der Tat Status quo sein könnte. Vielleicht hat Christoph hier eine Idee.
Ja, ich habe im Moment das Gefühl, dass trotz aller, ich nenne das jetzt mal politischen Zwänge, die IHK eine ganz gute Rolle spielt. Ich finde, dass der Frank Thomae als Hauptgeschäftsführer einen wirklich guten Job macht. Jetzt muss man ja auch sagen, der ist ja nicht vollkommen frei, weil er natürlich eine Hauptversammlung hat und da auch es unterschiedliche Personen gibt und unterschiedliche Interessen. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, wie er sich da aufstellt, und das ist deutlich konstruktiv kritischer, als das teilweise in der Vergangenheit bei der IHK der Fall gewesen ist. Jetzt muss man gleichzeitig sagen, dass kundige Thebaner erklären, dass mittlerweile die Zusammenarbeit oder die Atmosphäre zwischen Wirtschaftsministerium und zwischen IHK nach unten geht. Unter anderem deswegen, weil man den Frank Thomae mittlerweile als politisches Gegengewicht gegen die Wirtschaftspolitik dieser Landesregierung identifiziert hat, was ich ehrlicherweise als nicht ganz so intelligent empfinde. Denn selbst wenn man anderer Meinung ist, und ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, Jorgo und ich haben ja auch ein, ich sag jetzt mal, privatberufliches Verhältnis außerhalb dieses Podcastes. Und es ist ehrlicherweise häufiger so, dass wir nicht einer Meinung sind, als dass wir einer Meinung sind. Und nichtsdestotrotz ist dieses Verhältnis von gegenseitigem Respekt geprägt. Also das heißt, der Wirtschaftsminister und Herr Thomae könnten ja auch unterschiedlicher Meinung sein und sich trotzdem gegenseitig zuhören. Dieses würde ich mir an der einen oder anderen Stelle von der Landesregierung wünschen.
Also der konkrete Fall schreit ja danach, dass zum Beispiel die CDU als größte Oppositionspartei im Landtag stärker diese Konzepte aufgreift, noch stärker. Ja, man könnte das ja quasi dann formalisieren, aber das sehe ich nicht. Also wenn du, Christoph, schon sagst, dass die IHK eigentlich die wichtigste Opposition ist im Lande, dann fehlt ja da auch eine Koordinierung Richtung von mir aus CDU oder Oppositionspartei, weil zur AfD mag es Kontakte geben, aber da will keiner drüber reden. Ich glaube, es ist einfach entscheidend, dass diese inhaltliche Übersetzung in den formalen Prozess, den wir ja am Anfang beschrieben haben, das fehlt im Moment. Und darunter leidet das Saarland zur Freude von der SPD-Alleinregierung. Und das muss man auch bei der CDU festmachen. Die CDU hat, finde ich, auch nicht die profilierten Persönlichkeiten, die für bestimmte Teile dieser Konzepte der IHK auch stehen könnten. Sagen wir es mal so, da wurde auch nichts aufgebaut. Man hat das Gefühl, sie sind immer noch in so einem Übergangsprozess, aber der müsste schon längst abgeschlossen sein. Ja, wenn du eine Wahl verlierst, dann musst du danach Clear-Cut machen und dann musst du danach dich neu aufstellen. Sehe ich nicht. Und das ist eines der Probleme, die wir hier haben, um von der Problem AfD ganz zu schweigen, aber da kommen wir sicherlich noch zu.
Ja, ich will das vielleicht nochmal aufgreifen, weil wie funktioniert das denn politisch? Auch aus der Perspektive als jemand, der mal Wirtschaftsminister gewesen ist und der deswegen auf der einen Seite musst du deswegen tief in die Konzepte einsteigen, musst die Konzepte verstehen und musst in der Lage sein, die Konzepte auch in die Realität umzusetzen. Das bedeutet aber, dass du Kompetenz haben muss, dass du wirklich verstehen musst, worum es da geht. Und der zweite Schritt ist dann der, diese durchaus komplizierten Konzepte in der Lage zu sein, so zu übersetzen in eine Schlagzeile, dass es die breite Masse erreicht. Also es gilt ja dieser Witz in Politikerkreisen, dass ein Journalist zu dir kommt und dich fragt, was wollen Sie gegen die Arbeitslosigkeit tun? Sie haben 18 Sekunden. Ja, und deswegen musst du also in der Lage sein, diese komplizierten Konzepte so in Schlagworte und so in Überschriften zu verfassen, dass es eben die breite Bevölkerung in irgendeiner Form versteht. So, das heißt, du hast also zwei Zielgruppen. Du hast die in Anführungszeichen intellektuellen Wirtschaftsführer und sonst irgendwie, mit denen du in der Lage sein musst, bei einem Kaffee oder einem Glas Rotwein diese Dinge auszudiskutieren und zu verstehen und anschließend umzusetzen. Und du musst sie eben übersetzen und transportieren. Und das ist in erster Linie auch eine Kompetenzfrage. Und ehrlicherweise diese Frage, wer versteht denn diese Konzepte in der Detailtiefe? Wer kann denn in der CDU den Unterschied oder kennt in der CDU den Unterschied zwischen Rücklagen und Rückstellungen? Diese Frage muss man sich leider stellen.
Ja, und den Unterschied zwischen Unternehmertum und Selbstständigkeit.
Ja, auch das wäre wichtig in einem Land, dass er immer mehr Selbstständige haben wird, wenn der industrielle Kern schmilzt, muss man die lösen und beantworten können. Ja, das stimmt. Aber die Kompetenz fehlt.
So, was machen wir aus dieser Erkenntnis? Wir haben zumindest mal jetzt, was das Profil Wirtschaftspolitik angeht, ein Urteil gefällt, was die größte Oppositionspartei angeht. Und das unterstreiche ich auch, selbst auch genau so. Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Ist das dann Chefsache bei der Oppositionspartei der größten, also der CDU? Oder braucht es dort noch einen neuen Kopf? Es ist nicht mehr lange Zeit bis zur Landtagswahl.
Ich will noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen, weil es gibt ja gefühlt mittlerweile eine andere größte Oppositionspartei. Also wir diskutieren in einer Woche, wo eine bundesweite Umfrage zum ersten Mal ergeben hat, dass die AfD vor der Union liegt. Das Problem ist also hier nicht nur die Opposition im Lande, der die Köpfe fehlen, sondern das Problem ist, dass natürlich immer auch die große Wolke der Mutterpartei im Bund eine Rolle spielt. Und hier wird Kompetenz, die der Christoph gerade zu Recht angesprochen hat als eins der Kernthemen, wird ja selbst den Regierenden abgesprochen. Eigentlich eine ideale Konstellation für einen sozusagen Oppositionspolitiker im Saarland gegen die Regierungspartei CDU im Bund irgendwie zu opponieren, weil die es erwiesenermaßen zur unbeliebtesten Bundesregierung aller Zeiten gebracht haben. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen. So, das fehlt aber. Weder sehe ich diesen Oppositionsgedanken gegen die eigene Partei, noch eine echte Opposition gegen die Regierung. Und die Nutznießer sind natürlich diejenigen, und das betrifft leider auch Manager, das betrifft leider auch Menschen, die sowas von enttäuscht sind von dieser Kompetenzmangel, Manager, die dann AfD wählen, die dann sagen AfD. So, warum? Um das System zur Explosion zu bringen, hatten wir in unserem Podcast hier schon mal. Aber hier wird es im Saarland aufgrund dieser völligen Unfähigkeit der Opposition, der gefühlt kleineren Opposition jetzt, CDU, deutlich. Gefühlt AfD groß. Christoph hat es ganz am Anfang gesagt, eine AfD, die nichts inhaltlich im Saarland, gar nichts inhaltlich bringt und trotzdem durch das Zuschauen wächst. Das ist unser strukturelles Problem, das wir dringend lösen müssen. Natürlich gibt es Auswege, natürlich gibt es Möglichkeiten, über die wir jetzt reden müssen. Aber ich wollte das nur noch mal beschreiben, dass auch die Rolle innerhalb der Bundes-CDU, der Landes-CDU, ein echtes Problem ist. Der Christoph kennt das ja von der Rolle der Landes-FDP in der Bundes-FDP. Da kann man opponieren, da kann man zusammengehen, je nachdem. Und du hast das ja früher auch ziemlich meisterlich ganz gut hinbekommen, ja, dieses Verhältnis. Das fehlt uns.
Christoph, du hast das gut hinbekommen, sagt Jorgon. Wie geht das?
Ja, Ich glaube schon, dass gerade in den heutigen Zeiten das Thema Profil eine wesentliche Rolle spielt und die Fragestellung einer Kommunikationskompetenz. Und diese Kommunikationskompetenz bedeutet eben, in der Lage zu sein, zuzuspitzen, in der Lage zu sein, gehört zu werden, aber auch eine gewisse Sensitivität zu haben. Und ich gehe da mit mir kritischer um, als der Jorgo mit mir umgeht. Das spricht vielleicht für Jorgo und mich an der Stelle. Aber du musst natürlich auch eine gewisse Sensitivität haben, die mir vielleicht teilweise vor 15 Jahren auch abgegangen ist. Also ich will jetzt mal einfach dieses Beispiel von Friedrich Merz von der Rente sagen. Ja, also dass sich der Bundeskanzler hinstellt und sagt, die Rente wird nur noch eine Basisrente sein. Das ist per se jetzt mal kein Skandal, sondern das weiß im Grunde genommen jeder. Wenn aber sich der BlackRock Friedrich Merz, der Flieger Friedrich Merz vor den Bankenverband stellt und lauter Menschen dort sitzen, die irgendwie 500.000 Euro aufwärts verdienen, und dann dort erzählt, also übrigens, die Rente wird nur noch eine Basisrente sein und ihr werdet übrigens als Banker davon weiter profitieren, dann ist das einfach eine Botschaft, die ist vorsichtig formuliert, SCH, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja? So, Christopher, wo ist Stefan Toscani? Wo ist an der Stelle ein Toscani oder jeder andere CDU-Politiker aus dem Saal, der sagen würde, Fritze Merz, das ist richtig in die Hose gegangen. Das musst du kommunikativ anders darstellen, hier im katholischen, sozialdemokratischen Saarland, ja? Das wäre seine Aufgabe gewesen. Hat er aber nicht gemacht.
Genau.
Und das frage ich mich ja. Wo ist er? Wo versteckt er sich?
Ja, und das ist ja, das ist ja eben genau der Punkt. Das heißt, du musst ernst genommen werden und du wirst im Zweifelsfall nur ernst genommen, indem du Profil zeigst. Ja, und dieses Profil fehlt sowohl gegenüber der Bundes-CDU als auch gegenüber einer Landesregierung, in der sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, die Landesregierung ist die schlechteste Landesregierung aller Zeiten. Ja, das sagt die AfD auch. Was ist jetzt der Unterschied? Also da muss schon auch ein bisschen mehr kommen. Und insofern finde ich das, also nochmal, es geht um Profil. Und Profil bedeutet, du kannst Profil aber im Grunde genommen nur durch einen Gegensatz erreichen. Und diesen Gegensatz musst du teilweise gegenüber auch deiner eigenen Partei so kritisch haben. Ja, wenn du dich dauernd hinstellst, beispielsweise, es war ja auch immer so ein bisschen so eine Sache von mir nach einer verlorenen Wahl. Nach einer verlorenen Wahl hat sich jeder andere hingestellt und hat gesagt, ja, es war schwierig und die Rahmenbedingungen und hast du nicht gesehen und sonst irgendwie. Nein, wir haben versagt. Ja, wir haben es nicht gut gemacht. Wenn du verlierst im Fußball, hast du normalerweise schlecht gespielt und es war nicht der Schiedsrichter. Es sei denn, dass du Real Madrid heißt, dann war es natürlich immer der Schiedsrichter. Aber ansonsten hast du schlecht gespielt und dann musst du einfach besser werden. Und du musst in der Lage sein, aus deinen Fehlern zu lernen. Was übrigens ganz spannend ist, wer darf aus seinen Fehlern lernen und wer darf aus seinen Fehlern nicht lernen, das aber nochmal nebenbei. So, und das ist die Geschichte. Das ist ja bei mir im Unternehmen genau die gleiche Sache. Ich versuche meinen Leuten zu erklären, Leute, die Vergangenheit kann man eh nicht mehr ändern. Es geht um die Fragestellung, was können wir heute und morgen machen, damit wir übermorgen besser sind. Alles andere ist egal.
Aber ich will nochmal auf dieses Beispiel Friedrich Merz und Kritik, ja, aus dem Saarland, ist nicht gekommen. Auch aus der CDU ist ja da kaum was gekommen. Wer aber sich profiliert hat darüber, war ein junger, älterer Herr namens Wolfgang Kubicki, der den Eierarsch sozusagen in die Diskussion gestellt hat. Ein Wort, das, wenn man das im Ruhrgebietskatalog mal schaut, das ist eine heftige, das ist an der 10. Position der Heftigkeit. Eierarsch, das ist schon richtig böse. So, hat er sich profiliert. Nun kann man sagen, jo, Oppositionspartei, also außerparlamentarische Oppositionspartei. Es wird aber drüber berichtet. Hätte Stefan Toscani auch nur gesagt, Merz liegt falsch, wäre er bundesweit gelaufen. So, und das ist mein Vorwurf. Mein Vorwurf ist, dass hier einfach still ruht der See Politik gemacht wird. Die denken, aufgrund der Situation würden sie irgendwie ganz locker, wir sind ein Jahr vor der Landtagswahl, ganz locker in die Regierungsämter kommen. Mitnichten, kann ich nur sagen. Es wird noch so viel passieren. Die geopolitischen, geoökonomischen Zusammenhänge haben wir in früheren Podcasts diskutiert. Die hören nicht auf. Wir lesen dieser Tage, dass die Inflation bei 10% liegen könnte aufgrund der Düngemittelknappheit. Was das mit einer Gesellschaft macht, die keine Konzepte sieht, weder Profil noch Konzepte, und Leute hören ja dann jeden Abend in Talkshows, dass eine Konzeptlosigkeit herrscht, ja, auch innerhalb der Großen Koalition, dann wollen sie wenigstens ein Profil hier im Saarland haben. Haben sie nicht. Das muss man ändern. Das kann man vielleicht auch ändern. So. Und entsprechend muss man vielleicht auch von Wolfgang Kubicki so ein bisschen lernen, wie man es macht. Eine verbale Zuspitzung, ein Fachwissen, ja, das muss, und Humor. Es muss ja ein bisschen Humor dabei sein, weil das schon die Leute davon überzeugt, dass die Person, die das sagt, es wirklich im Guten meint und nicht einfach nur angreifen will. Das kommt im Moment ganz gut an. Übrigens, auch das ist eine Analyse, die ja jetzt gemacht wurde, hülfe das auch, die verdammte Brandmauer-Diskussion zu überwinden. Es hat ja von dem Herrn Decker, ich glaube, das ist INSA-Institut, hat es eine Analyse gegeben, was würde es bedeuten, wenn Kubicki wegkommt? Wenn Kubicki zurückkommt. Es würde bedeuten, dass in dem Feld zwischen CDU und AfD Bewegung entsteht, weil dann plötzlich einige der Manager und einige der kundigen Thebaner, wie Christoph sagen würde, die Wirtschaft kennen, die von der CDU komplett enttäuscht sind und aus Wut AfD wählen, sich plötzlich mit einem Konzept einer anderen Partei genau dazwischen über der Brandmauer sozusagen beschäftigen könnten, nämlich der FDP, und vielleicht sogar der FDP dann ihre Stimme geben. Und das ist spannend. Da passiert also was. Dieses alte Wort von Friedrich Merz, ich werde die AfD halbieren, ja, hat dazu geführt, dass seine Politik die AfD verdoppelt hat. Das Gegenteil von dem, was er angekündigt hat. Also dringender Bedarf an einer neuen Situation über der Brandmauer. Und daran kann man arbeiten.
Das hat noch einen Zusatzaspekt, den Jo jetzt gewissermaßen diesen Ball mir auf den Elfmeterpunkt gelegt hat, nämlich die Fragestellung, welche strategische Positionierung möchtest du eigentlich wählen? Und dabei spielt beispielsweise für die FDP eine Rolle, will die FDP eine konstruktive, staatstragende Partei sein oder will die FDP in erster Linie auch eine Partei sein, die sich an die Unzufriedenen und an die wendet, die eben sagen, so geht's nicht weiter. Also sprich eine bürgerliche Protestpartei. Diejenigen übrigens, es gab eine Umfrage vom April 2009, also 4-5 Monate vor der Bundestagswahl, bei der die FDP das beste Ergebnis aller Zeiten gekriegt hat mit 14%. Da waren diejenigen, die damals FDP gewählt haben, die am unzufriedensten mit der Großen Koalition gewesen sind. Und die letzten beiden Bundestagswahlen, also ich lasse jetzt mal die allerletzte weg, aber die davor, weil bei der letzten ist die FDP herausgeflogen, die beiden vorher, war es auch so, dass die FDP in der Lage war, beispielsweise im Bereich der Migrationspolitik und im Bereich der Corona-Politik die Unzufriedenen an sich zu binden. Dazu brauchst du aber auch die richtige Persönlichkeit an der Spitze. Und da stellt sich die Frage, ob der amtierende Bundesvorsitzende und die amtierende Landesvorsitzende im Saarland die richtigen Personen sind, die dann in der Lage sind, diesen Protest auch ein Stück weit zu bündeln und abzufangen. Und natürlich hat das eine demokratietheoretische Komponente, weil es heißen würde, die AfD geht wieder nach unten. Ein letzter Punkt, den will ich noch an der Stelle sagen. Jorgo, ich habe ein Problem, ehrlicherweise, mit dem Thema, die Politik von Merz hat die AfD verdoppelt. Weil was wir ja sehen, ist bei den Wahlen, dazu ist mindestens zu 50% die AfD schuld. Also der Türmer, wenn du die Politik des Juso-Bundesvorsitzenden Türmer machst, dann hat die AfD irgendwann 95% und die SPD ist tot. Ja, also dieses aus gutem Hause stammend und linke Parolen, die jenseits des Arbeiters...
Der Realität, der Machbarkeit.
Der SPD-Wähler der 70er Jahre, der Arbeiter, war ein konservativer Mensch. Der ist in die Kirche gegangen, da gab es sonntags um 12 Uhr was auf dem Tisch. Der war auch ein Stück weit patriotisch. Der hat, wenn er es denn durfte, die Deutschlandfahne geschwenkt und hat sich gefreut, wenn Deutschland gewonnen hat bei der Fußballweltmeisterschaft. Ja, der hat sich nicht dafür interessiert, wie hoch die damalige Sozialhilfe oder sonst irgendwas gewesen ist. Das war derjenige, der Helmut Schmidt gewählt hat. Deswegen ist ja meine These, wir brauchen heute eine Partei in der liberal-konservativen Ecke, die von Helmut Schmidt, die von Helmut Kohl,
Verantwortungs-
und von Otto Graf Lambsdorff das
absolut
als geistige Gründungsväter hat. Und das
Verantwortungsethik
ist heute nicht mehr der Fall.
Verantwortungsethik, absolut, sehe ich ganz genauso. Der Punkt ist nur, ich frage nochmal, du sagst, Merz ist nicht dran schuld, die SPD ist dran schuld. Dann müsste doch jemand auch innerhalb der Großen Koalition der SPD erstens Paroli bieten, sehe ich im Moment nicht, außer allgemeines Geschwätze. Oder aber aus dem Saarland oder aus jedem anderen Bundesland müsste das noch stärker aufgegriffen werden. Auch das sehe ich nicht. Also das ist eine Riesenchance für eine andere Partei. In der Tat hat die Große Koalition damals, und das war auf einem viel höheren Niveau, die Menschen nicht so erzürnt wie die Große Koalition heute. Trotzdem fehlt das Angebot auch einer FDP. Und das muss man eben kreieren. Und da ist ja die FDP mit ihrem Kubicki auf relativ gutem Wege. Muss man sehen, wie sich das entwickelt. Und das ist eben das Entscheidende. Opposition, vor allem wenn du bezahlter Oppositionspolitiker bist, du sitzt mit deinem Hintern im Landtag, du wirst dafür bezahlt, dass du Verantwortung auch für die Kritik an der Regierung übernimmst, da muss ich sagen, sehe ich im Saarland Schlafwagen-Opposition. Übrigens, das betrifft die CDU ja generell, wir haben die Wahlen in Baden-Württemberg gesehen. Die haben nach dreimal Kretschmann, also nach drei Legislaturperioden Grüne, in der kompletten Deindustrialisierung es nicht geschafft zu gewinnen. Warum? Weil sie gedacht haben, nur wir gewinnen ja eh und haben dann so einen Schlafwagenpolitiker aufgestellt. Der Wahnsinn! Das heißt, es gibt ein echtes strukturelles Problem bei der CDU und das führt dazu, dass die AfD mal weiter wächst. Wegen der schwachen SPD, die überall ihren Einfluss hat. Ich lasse die Grünen jetzt mal komplett außen vor. Und da zeigt sich, die CDU versagt im Moment auf sehr vielen Ebenen und braucht deswegen Druck aus dieser Ecke, aus dem bürgerlich-konservativen Lager über der Brandmauer. So, das wäre dann natürlich eine FDP, die sich da anböte. War ja auch eine Analyse jetzt kürzlich, die sagt, das könnte der CDU wirklich gefährlich werden. Es ist dringend notwendig, dass in der Richtung was kommt.
Ich würde es mal anders probieren. Wäre denn eine Konstellation aus Schwarz und Gelb nicht das Einzige, was dieser Republik noch helfen könnte?
Klare Antwort, ja.
Und Christoph?
Ja, meine These ist ja auch immer, dass die CDU ja mehrere Teile hat und dass die CDU sehr flexibel ist. Das heißt, es kommt sehr stark darauf an, wen sie als Koalitionspartner hat. Insofern komme ich am Ende zu dem gleichen Ergebnis wie der Jorgo. Schwarz-Gelb wäre das Richtige für dieses Land, aber dazu müsste Schwarz besser werden und Gelb besser werden.
Und ich darf auch dazu sagen, Schwarz muss auch einsehen, wie zu Kohls Zeiten, dass man Gelb Raum lassen müsste. Ich will das mal auch verdeutlichen. Ich war ja enger Mitarbeiter des damaligen Vizekanzlers Klaus Kinkel. Und als es dann Ende der 90er Jahre auf die erste Wahlniederlage der FDP, also raus aus der Regierung nach 29 Jahren, nach fast 30 Jahren ging, also wir mussten das Auswärtige Amt damals verlassen, habe ich im persönlichen Gespräch mit Klaus Kinkel, Gott hab ihn selig, gesagt, also wir müssten eigentlich jetzt hier raus, wir müssen gegen Kohl uns stellen. Da hat er gesagt, nein, selbst wenn es uns schadet, bei Kohl zu sein, wir verdanken ihm, weil er uns eben auch Raum gelassen hat, wir verdanken ihm in schwierigeren Krisen unsere Existenz. Das hat sich später unter Frau Merkel komplett geändert. Frau Merkel hat vom Tag 1 ihrer Regierungsarbeit mit der FDP, mit Guido Westerwelle, daran gearbeitet, die FDP kaputt zu kriegen. Sie hat es geschafft. FDP flog nach fulminantem Sieg von fast 15% aus dem Parlament raus zum ersten Mal. Und Herr Merz stellt sich hin und erklärt nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, wo die FDP immerhin 4,8% bekommt, die sind tot. Also das hat so viel Menschen erreicht und beeinflusst und beeindruckt die auch, hat gleichzeitig, das habe ich so aus der FDP gehört, viele Menschen richtig bös gemacht, sodass die FDP, man hat es an der Reaktion von Kubicki ja auch gemerkt, eine Reaktanz erwirkt. Das wird eine Reaktion geben. Und das war ein Riesenfehler von Merz. Bestätigt aber diese Idee der CDU seit Merkel, wir müssen die Liberalen kaputt machen, die schaden uns. So, und jetzt schadet dieser Umstand der gesamten Republik. Und deswegen muss man das wieder ins Lot bringen. CDU muss dringend aufhören mit ihrer Anti-FDP- und FDP-Vernichtungsstrategie und muss die FDP zulassen als gutes Korrektiv wie in den früheren Jahren. Sonst haben wir ein demokratisches Gesamtproblem.
Dann haben wir doch einen guten Plan für die Oppositionsparteien. Fehlt nur noch, dass die CDU sich rüttelt und die FDP sich schüttelt, vielleicht wieder ins Bewusstsein der Menschen kommt und dann wieder Verantwortung für dieses Land übernimmt. Christoph, wenn wir noch einmal zum Ende hin zusammenfassen, würde ich dich bitten, den Satz zu vervollständigen. Die Opposition im Saarland, Punkt, Punkt, Punkt.
Du bist auf Stumm.
Entschuldigung. Diese Opposition müsste lauter werden, denn ein Land ohne Opposition wird am Ende schlecht regiert. Ich weiß es deswegen selbst, weil du musst gechallenged werden und nur wenn du gechallenged wärst, holst du das Beste aus dir raus. Und insofern ist eine Opposition viel wichtiger, als man gemeinhin glaubt. Und ein Grund, warum das Saarland so schlecht regiert wird, ist, dass die Opposition so schlecht aufgestellt ist, wie sie aufgestellt ist.
Jorgo, die Zukunft der Opposition im Saarland liegt?
In der Übernahme von Verantwortung für die augenblickliche Irritation, die Menschen haben und den Unwillen, den die Menschen haben. Und das ist eine Verantwortung und die nimmt die Opposition gerade nicht wahr.
Damit schließen wir die Episode zur Saarfrage und der Opposition im Saarland. Vielen Dank, lieber Christoph. Vielen Dank, lieber Jorgo. Es bleibt spannend. Wir haben ein knappes Jahr noch bis zur Landtagswahl 2027 und sind sehr gespannt, was sich in der Opposition im wie auch außerhalb des Parlaments noch tun wird. Wir werden es beobachten, versprochen.
Vielen Dank. Spannende Zeiten. Tschüss.
Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.